Ja, schön. Dann darf ich euch begrüßen zum heutigen Bibelabend. Ja, ich werde zum Anfang beten, dann singen wir noch ein Lied singen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, ja, dass wir dürfen jetzt uns hier versammeln in deinem Namen. Wir danken dir, Herr, dass wir dürfen dein Wort haben. Was für eine Gabe hast du uns Menschen gegeben? Hast du den Gläubigen gegeben mit deinem Wort? Und gerade einfach immer wieder das Buch von der Offenbarung, es bewegt einem innerlich, wenn man sich wieder bewusst wird, wie ausgeprägt gerade das Buch an die Gläubigen gerichtet ist vom Neuen Testament. An die Gemeinde vom Neuen Testament gerichtet ist, ganz speziell an sie adressiert, an uns gerichtet, Herr. Wir danken dir für das grosse Geschenk von der Offenbarung. Und wir danken dir, dass du uns auch heute Abend willst, begegnen deinem Wort, dass du uns helfen willst, dass wir ablegen können, was vom Tag war, Herr. Wir geben alles in deine Hand. Wir danken dir für deine Gnade, für alle Vergebung, für deine Geduld und Treue und für ja, die Festigung, die du uns willst geben willst, die Erquickung, die du uns willst geben willst, deinem Wort. Herr, dein Wort ist mehr und besser als alles andere, wo wir uns erquicken dran in dieser Welt. Wir danken dir, dass es real ist und dass es so die Kraft hat, zu verändern, einzudringen, aufzudecken und zum Guten zu verändern. Wir danken dir dafür, Herr. Segne du uns jedes. Segne auch die Angehörigen, die zuhause sind. Wir danken dir, dass du helfen willst bei allen Herausforderungen, in allen Nöten, Herr. Und wir vertrauen auf dich, dass du gleich wiederkommst und dass du über allem stehst, was jetzt auch wieder läuft in der Welt, was sich weiterentwickelt. Du, Herr, bist über allem. Amen. Das ist ein Grund, dass wir die Offenbarung haben dürfen, dass wir uns stützen auf das Wort Gottes, auf seine Aussagen. Und gerade in der Offenbarung wird das sehr betont, dass wir das Wort beachten sollen, dass wir am Wort festhalten sollen, wenn wir gerade auch an die Sendscheibe denken, wenn wir an Philadelphia denken, wie sie gelobt werden dafür, dass sie sich festgehalten haben im Wort Gottes, das Wort Gottes bewahrt haben, so dass er auch sie bewahrt vor dem Sohn Gottes, der über die Welt wird kommen. Und ja, halte fest, was du hast. Das ist auch ein deutlicher Aufruf in der Offenbarung. Und das ist auch der Grund, warum wir das Buch wollen. Ich einfach wirklich damit auseinandersetzen. Es fordert uns auf, das ganze Wort Gottes, aber speziell die Zusagen aus der Offenbarung festzuhalten. Ich werde noch einmal kurz auf die Verse 4 bis 6 einen Blick werfen. Das wäre im Skript ganz unten auf Seite 5. Es hat da noch Blätter 5 und 6, wie jemand braucht. Mir ist einfach neu aufgefallen oder bewusst worden, was das für ein herrlicher Text ist. Es ist mir ja schon so richtig bewusst worden im Rahmen des Gemeindewochenends, auch der letzte Abschnitt, quasi die Ausleitung aus der Offenbarung oder die abschließenden Ermahnungen, dort im Kapitel 22, was für einen intensiven Text, das ist die letzte Worte von der Offenbarung. Und jetzt merke ich mehr und mehr, was für einen Schatz, dass wir haben in der Einleitung von der Offenbarung. Das ist so gewaltig und einfach gerade die Verse da, ab dem Vers 4, bis dann eigentlich die eigentliche Geschehnisse anfangen, nämlich ab dem Vers 11 oder ab dem Vers 10, wo er hat die gewaltige Stimme gehört und die Begegnung mit Christus gehabt hat, bis dorthin die Einleitung. Es ist für mich ein Paradebeispiel von einem biblischen Text, der sehr klar strukturiert ist, sehr einen klaren Aufbau hat und eine klare Zielsetzung. Das fällt einem nicht beim ersten Mal lesen auf, aber wenn man es immer wieder liest, Das ist ein Beispiel für so eine Stelle, wo je mehr dass man sie liest, je mehr merkt man, was das für einen herrlichen Aufbau hat. Hier die paar Verse ab dem Vers 4, wo es eigentlich, ja, es ist so deutlich klar strukturiert, es geht um Gott, es geht um den Geist, es geht um Jesus Christus und sein Blut, sein Erlösungswerk, das Hauptthema, der Höhepunkt vom Heilsplan Gottes eigentlich. Dann geht es um Gemeinde und es geht um einen einzelnen Gläubigen. Und das ist einfach eine herrliche Strukturierung, die man in den Versen findet. Ich lese noch einmal Vers 4 bis 6. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut oder in seinem eigenen Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, ich stelle auf Hochdeutsch um. Wir haben ja gesehen, die sieben Gemeinden sind die Adressaten. Es ist nicht Israel. Es sind die sieben Gemeinden, die angesprochen sind durch das Buch der Offenbarung. Und sie repräsentieren, natürlich sind es nicht zufällig ausgewählte Gemeinden. Sie sind vom Geist Gottes genau ausgewählt. Aber diese sieben repräsentieren alle Besonderheiten, die in einer Ortsgemeinde anzutreffen sind, die man antreffen kann in einer Ortsgemeinde. Und sie repräsentieren ja auch eben die sieben Zeitabschnitte, rein kirchengeschichtlich gesehen, eine wunderbare prophetische Darlegung, die auch in sich selbst eine große Tiefe hat. Und wir haben gesehen, eben in diesem Segnungsgruß, den dreieinigen Gott, wie er genannt wird. Und die Segnung, eben Gnade und sei mit euch und Friede, die Segnung kommt von allen drei Personen der Gottheit. Das überliest man so schnell, aber es ist so wichtig. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, also vom Heiligen Geist, vom vollkommenen Geist Gottes, dem siebenfachen Geist Gottes. Er spricht diese Segnung mit aus und natürlich von unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist auch so eine Eigenheit, ist mir aufgefallen in der Offenbarung, die Personen der Gottheit werden sehr oft im Zusammenhang mit was genannt? Wir sehen es hier am Beispiel des Heiligen Geistes. Im Zusammenhang mit dem Thron Gottes. Der Thron Gottes ist ein so wichtiges Thema in der Offenbarung. Der himmlische Thron. Wir sehen Christus im Zusammenhang mit dem Thron Gottes. Wir sehen Gott selber. Wir sehen ihn nicht, aber er wird beschrieben im Zusammenhang mit dem Thron. Und es hört auf, das Buch der Offenbarung, mit dem Hinweis, dass der Thron Gottes unter den Menschen wohnt in der Ewigkeit. Also diese Beziehung zum Thron Gottes mit dem dreieinigen Gott, es ist an uns, an die Gemeinde gerichtet. Es ist wichtig, dass wir es wissen, hat eine wichtige Bedeutung für uns als Gemeinde. Den Thron den erhabenen, erhöhten, dreieinigen Gott zu sehen im Zusammenhang oder in der Tatsache, dass er thront. Er thront über allem. Dann haben wir gesehen, dass dann die Titel eigentlich ausgesprochen werden. Der Titel Gottes, des Allmächtigen. Er, der ist. Ich bin, der ich bin, Jahwe. Und der war und der kommt. Und wir haben gesehen, auch im Weiteren dann in diesen Versen, dass es sich deckt mit dem Titel auch für den Herrn Jesus Christus. Das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar. Er und der Vater sind eins. Und wir haben gesehen eben den Geist Gottes, den vollkommenen Geist Gottes, dass sein Platz vor dem Thron ist. Und gleichzeitig kann er in unseren Herzen wohnen. Das ist so eine herrliche Tatsache. Sein Platz ist im Thron Gottes oder vor dem Thron Gottes. Und gleichzeitig wohnt er unter uns in der Gemeinde und wohnt in unseren Herzen. Und darum steht im Johannes 14, dass wer Gott liebt und seine Gebote hält, dass Gott ihn liebt und Wohnung zusammen mit Jesus Christus, Wohnung in uns nimmt. Das ist natürlich gemeint durch den Geist Gottes, durch den siebenfachen Geist. Wie sollte Gott nicht durch seinen Geist wohnen in uns? Und dann der Herr Jesus als Höhepunkt in diesen Versen. Er ist eindeutig für die Gemeinde, für uns, der Höhepunkt des dreieinigen Gottes. Ihn kennen wir ganz persönlich. Ihm dürfen wir immer wieder begegnen. Er ist unser Mittler zu diesem heiligen, hoch erhabenen Gott und Vater. Er ist unser Hohepriester, er ist unser Mittler. Und darum wird er so eindrücklich vorgestellt in seiner dreifachen Funktion. Eben als der treue Zeuge. Wir haben gesehen, dass das bedeutet seine Funktion als Prophet. Er bezeugt das Wort Gottes. Er ist für uns Prophet, der uns das Wort vom Vater direkt übermittelt. Und dann ist er auch der Erstgeborene aus den Toten. Wie kann Gott tot sein? Christus konnte tot werden, weil er ganz Mensch wurde. Es beweist sein Menschsein. Und er hat sein Blut gegeben und in das himmlische Heiligtum gebracht, wie wir das im Hebräerbrief lesen. Also ganz klar, er ist unser Priester, der durch Blut uns versöhnt hat mit Gott. Und er ist nicht nur unser Prophet und unser Priester, er ist unser König. Er ist nämlich der Fürst aller Könige. Er ist der Höchste aller Könige. Er ist der Fürst über die Könige der Erde. König aller Könige. Herr aller Herren. Und auch diese Tatsache, dass der Herr Jesus in diesen drei Funktionen uns dient. Er dient uns in diesen drei Funktionen als Prophet, als Priester, als König. Und zwar, wie dient er uns? Es könnte nicht schöner, nicht herrlicher sein. Aus Liebe. Aus Liebe. Er, der uns geliebt hat. Und eben gewaschen hat durch sein eigenes Blut. Aus Liebe hat er uns gewaschen mit diesem einzig möglichen Waschmittel, sein eigenes Blut. Und dann die Tatsache, dass wir dadurch zu Königen und Priestern selber gemacht werden von Christus. Er macht uns zu Königen und Priestern. Er selber ist König und Priester. und er macht uns zu Königen und zu Priestern für seinen Gott. Wahrhaftig, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, sein Blut hat uns nicht nur gewaschen, vollkommen reingemacht, sondern er verändert uns auch durch sein Blut. Er gestaltet uns um in sein eigenes Bild, in das, was er selber ist, nämlich König und Priester. Ich möchte kurz erwähnen, dass sein eigenes Blut oder das Blut Christi auch sehr wichtig ist in der Offenbarung. Wir sehen es hier, Kapitel 1, Vers 5, dann sehen wir es im Kapitel 5, Vers 9. Du hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Wir sehen es in Kapitel 7, Vers 14. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und wir sehen es im Kapitel 12, Vers 11, wo gesagt wird, und sie haben ihn, den Satan, überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Diese zentrale Stellung in der Botschaft für die Gemeinde, für die Endzeit, das Blut Jesu Christi. Also sein Blut ist der Kaufpreis, haben wir gelesen im Kapitel 5, Vers 9. Sein Blut ist der Kaufpreis für uns, der uns erkauft und erlöst hat. Und sein Blut ist das Waschmittel, lesen wir hier, das uns weiß macht, das uns heilig macht, gerecht macht vor Gott, das uns die Rechtfertigung schenkt vor Gott. Und sein Blut ist die Kraft, Satan und alles, was mit diesem zusammenhängt, zu überwinden, haben wir gelesen. Durch sein Blut haben sie ihn überwunden. Und sein Blut ist die Kraft, die uns umgestaltet. Zu Königen und Priestern seinem Gott. Diese vier Wirkungen, die hier aufgezählt werden in diesen Versen über das Blut des Herrn, sind wirklich sehr bewegend und eindrücklich. Der Kaufpreis für uns, es ist das Waschmittel, das uns völlig weiß und heilig und gerecht macht vor Gott. Nur dieses Blut, nur durch das Blut des Lammes sind wir das. Und die Kraft, Satan zu überwinden, die Kraft, die uns umgestaltet. Es macht uns zu Königen und zu Priestern. Vom Königsein, das ist etwas, was meiner Ansicht nach vorwiegend zukünftig ist. Wir werden Könige sein. Aber es gibt etwas daran, in dieser Tatsache, dass wir zu Königen gemacht sind, das jetzt wichtig ist, das ist nämlich das, dass unser Wandel dem himmlischen Königstitel jetzt schon entsprechen darf. Es ist das Ziel, dass unser Wandel, unser Wesen schlussendlich, eben darum so wichtig, die Verwandlung durch den Herrn, dass unser Wesen einst dem himmlischen Königstitel, den wir einst haben werden, jetzt schon mehr und mehr entsprechen soll, entsprechen darf. Und ganz wichtig zu Priestern, wir haben die Funktion zugesprochen vom Geist Gottes durch das Werk des Herrn, dass wir Priester sind. Priester, das hat ganz viel zu tun mit Eintreten für jemanden. Oder wir könnten auch sagen, Fürbitte. Das ist eine zentrale Aufgabe der Gläubigen in der Gemeinde, einzutreten, die Fürbitte zu tun. Das ist Priesterdienst. Und dann eine sehr interessante Stelle, Aufgabe, wichtige Aufgabe für den Priester, lesen wir, vielleicht schlagen wir das auf, in Maleachi, im Propheten Maleachi. Kapitel 2, Vers 7. Ein sehr interessanter Vers, was die Aufgabe, die Funktion der Priester ist. Maleachi 2, Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Luther übersetzt da, sie sollen die Lehre bewahren. Und aus seinem Mund, aus dem Mund des Priesters, soll man das Gesetz oder eben auch wieder die Lehre, die Weisung erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscher. Er ist ein Bote des Herrn. Wenn wir jetzt denken, dann später in Kapitel 1 von Offenbarung über die Boten der sieben Gemeinden, das hat ganz sicher auch einen Zusammenhang mit diesem Priesterdienst. Aber ganz klar und deutlich, jeder Gläubige ist gemacht zu einem König und zu einem Priester durch das Blut des Lammes, für Gott den Vater. Und die Lippen des Priesters sollen die Lehre oder das Wort Gottes bewahren. Und aus dem Mund des Priesters soll man die Weisung, die Lehre erfragen. Und er ist ein Bote des Herrn. Was für eine Aufgabe, oder das übersteigt uns ja, aber was für eine Tatsache, wenn hier einfach so gesagt wird, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Wenn wir uns das vorstellen. Da brauche ich noch viel Wesensveränderung, dass das mehr und mehr wahr werden darf. Und ich möchte noch die dritte so wichtige Funktion des Priesters erwähnen, eben, dass der Priester natürlich geistliche Opfer bringt, wie wir das auch im 1. Petrusbrief dann lesen. Geistliche Opfer sollen wir bringen, dass in erster Linie ist das auch unser Leib als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer ihm zur Verfügung stellen. Aber wir sollen auch geistliche Opfer bringen. Im Hebräerbrief lesen wir das ja auch. Hebräer 13. Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Oder ein beständiges Opfer. Wir wissen, es gab beständige Opfer im Alten Testament. Das ist gemeint hier. Ein Opfer, das nicht aufhört, das immer praktiziert wird. Lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Und jetzt wird erklärt, was das ist. Dieses Opfer des Lobes für Gott, es ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Oder man könnte auch sagen, bezeugen oder seinen Namen nennen. Also wir haben zuerst die Lippen der Gläubigen. Aus diesen Lippen kommt die Frucht. Die Frucht der Lippen steht. Und diese Frucht ist das Opfer für Gott. Diese Frucht, die entsteht aus unseren Lippen, die seinen Namen bekennen oder auch verkündigen. Oder die seinen Namen bezeugen, die seinen Namen nennen, daraus folgt Frucht. Vielleicht merken wir es gar nicht. Ich bin überzeugt, es entsteht oft diese Frucht, wenn wir den Namen, das Wesen Gottes, sein Werk verkünden, bezeugen, benennen, entsteht Frucht, die wir gar nicht wahrnehmen. Und diese Frucht ist für Gott das beständige Lobopfer. Weil wir Priester sind für unseren Gott, sagt Offenbarung 1, Vers 6. Priester für unseren Gott. Also das sind wirklich wunderbare Zusammenhänge, die wir uns oft viel zu wenig bewusst sind. Zu was wir gemacht wurden durch das Blut Jesu Christi. Und das war mir einfach wichtig, das noch einmal zu betonen. In diesem so herrlich aufgebauten Abschnitt, wo alles, die drei Personen der Gottheit vorkommen, die Gemeinde kommt vor, der Gläubige kommt vor und Christus, sein Werk kommt vor und zu was er das gemacht hat, zu was er uns machen will. Es ist eine sehr eindrückliche Zusammenfassung vom Werk Gottes an uns. Dann möchte ich jetzt weiterlesen, Vers 7 und 8. Das ist nun eine Ankündigung. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen. Oder es werden seinetwegen wehklagen. Alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Und jetzt spricht Christus selber. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also siehe, er kommt mit den Wolken. Es wird die Ankündigung des Kommens Gottes gegeben, und zwar des Herrn bei seiner Wiederkunft als König und Richter, sichtbar auf die Erde, am Ende der großen Trübsal. Ich bin mir sicher, dass dieses Kommen, dass das zweite Kommen Christi gemeint ist, weil es wird ja deutlich betont, und alle werden ihn sehen. Das erste Kommen des Herrn, nur bis in die Wolken zur Entrückung der Gläubigen, dieses wird in der Offenbarung nirgends erwähnt. Direkt erwähnt, nicht. Durchaus, aber natürlich indirekt. Das ist mir auch so wichtig, das einfach immer wieder zu betonen, wie deutlich, aber indirekt die Entrückung, das zu in den Himmel holen der Gemeinde, doch angetönt wird in der Offenbarung. Zum Beispiel eben im Kapitel 4, Vers 1, nach den Sendschreiben, wo die Szene völlig wechselt. Bisher fand alles auf der Erde statt, was Johannes sah. Und jetzt wechselt es in den Himmel. Er wird heraufgerufen in den Himmel. Und es steht nach diesem, eben nach dem, was er auf der Erde gesehen hat, über das Gemeindezeitalter, über die Situationen, die sein werden in der Gemeinde, in den Gemeinden. Wenn das vorbei ist, dann kommt etwas anderes. Nach diesem, das ist vorbei, schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf. Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ein sehr deutlicher Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde, die in den Himmel geholt werden wird. Und dann auch im Kapitel 5, dort ab Vers 8, wir sehen ja im Thronsaal die 24 Ältesten, die sich vor dem Thron niederwerfen. Und auch da ein klarer Hinweis auf die Gesamtzahl der Gläubigen aus dem Neuen Testament. Ich bin mir sicher, dass nicht, wie man es manchmal hört, 12 Älteste von die Heiligen im Alten Testament repräsentieren und 12 die im Neuen. Es gibt auch viele Ausleger, die das auch wirklich so betonen, dass hier durchaus die Gesamtzahl der Heiligen des Neuen Testamentes gemeint sind mit diesen 24 Ältesten, auch von dem, was wir tun, wenn wir da lesen, sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Auch das schon ein deutlicher Hinweis. Sie sangen ein neues Lied. Es ist das neue Lied der Erlösten durch das Blut Jesu Christi, der Gemeinde Jesu Christi, die er erkauft hat. Und sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Was für ein deutlicher Hinweis, dass die Gemeinde des Neuen Testamentes gemeint ist. Die Erkauften aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dass da nicht die Heiligen des Alten Testamentes gemeint sind. Und dass du uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Genau dasselbe wurde ja eben, haben wir eben gelesen, über die Gemeinde, über die neutestamentliche Gemeinde. Und wir werden herrschen auf Erden. Auch da sagt das Neue Testament klar und deutlich, dass wir mit Christus herrschen werden. Also so klare Hinweise. Und diese Gesamtzahl der 24 Ältesten der Gläubigen des Neuen Testamentes sind hier im Himmel versammelt. Ein deutlicher, indirekter Hinweis auf die Entrückung. Und sie sind im Himmel, bevor es losgeht, ab Kapitel 6, mit den Zorngerichten über diese Welt. Es ist ja interessant, ich glaube, wir haben das schon einmal erwähnt, dass die 24 Ältesten, dass man das auch herleiten kann von König David, der 24 Abteilungen unter den Priestern eingerichtet hat, die sich abgewechselt haben mit dem Dienst. Aber einmal im Jahr mussten alle gleichzeitig versammelt sein in Jerusalem beim Tempel. Alle mussten dort sein. Dann waren alle 24 dort. Die Gesamtzahl, die vollkommene Zahl, die komplette Zahl war versammelt in Jerusalem. Ein klares Bild auf das, was wir hier sehen, die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes. Die entrückte Gemeinde bzw. die Braut Jesu als Könige und Priester. Ich finde auch interessant, dass im Himmel eigentlich nicht mehr, wenn von den Gläubigen gesprochen wird, die wenigen Stellen, die wir haben, wie hier eben, wo von den Gläubigen gesprochen wird, im Himmel, den Gläubigen des Neuen Testamentes, der Gemeinde, dass nicht mehr von der Gemeinde gesprochen wird. Und ich bin überzeugt, im Himmel wird nicht mehr von der Gemeinde, also den Ekklesia, den Herausgerufenen, gesprochen, sondern eben viel eher das Bild der Braut, die Frau des Lammes, und so weiter. Und wenn man Hebräer 12, 23 anführen möchte, wir sind gekommen zu der himmlischen Festversammlung in Zion und so weiter, da ist meiner Ansicht nach zu der Gemeinde der Heiligen oder irgendwie so steht es dort, da denke ich, ist die Perspektive ist noch von der Erde aus beschrieben dort im Hebräerbrief. Da wird von der Erde aus gesehen, jetzt ist die Gemeinde im Himmel. Aber wenn sie im Himmel ist, gerade in der Offenbarung, dann finden wir nirgends mehr den Ausdruck Gemeinde, sondern es ist die Braut des Lammes. Die Gemeinde ist eine Einrichtung dieser Erde. Es war eine Einrichtung des Gemeindezeitalters. Und das ist beendet nach der Entrückung. Und dann ist die Gemeinde die Braut Christi und nicht mehr die aus der Welt herausgerufenen. Das sind wir jetzt. Im Himmel sind wir nicht mehr die aus der Welt, da sind wir die Braut Christi. Das ist ein kleines Detail, aber ich bin überzeugt, dass das doch seine Wichtigkeit hat. Und die Gemeinden, wie sie erwähnt werden in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung, die werden ja nachher im ganzen Resten nicht mehr erwähnt. Stellen wir vor, wie wichtig der Stellenwert des Sendschreibens ist, wie wichtig diese Kapitel 2 und 3 sind, wie wichtig für Christus der Zustand der Gemeinden war. Ist es nicht auffällig, dass nachher kein einziges Mal irgendwer etwas von den Gemeinden erwähnt wird? Weil eben dann der Fokus schwenkt, die Gemeinde ist im Himmel als Braut. Und dann wird gezeigt, dass wir das jetzt wissen, was nachher über diese Welt kommen wird. Bis dann wann wieder? In der Ausleitung der Offenbarung. Eben Offenbarung 22. Da geht dann die abschließende Ermahnung, die gehen wieder ganz klar an die Gemeinden. Weil die ganze Offenbarung an die Gemeinden geht. Und da kehrt man wieder zurück auf die Erde und jetzt sind wir hier und wir haben noch so und so viel Zeit und es kommen die Ermahnungen, was wir damit machen sollen, wie wir uns vorbereiten sollen, wie wir bereit sein sollen, siehe, ich komme bald und so weiter. Dreimal wird das wiederholt. Und jetzt sollen wir uns zurüsten lassen. Und da wird wieder gesagt, werden die Gemeinden wieder erwähnt. Offenbarung 22, 16. Christus selber sagt da, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Die letzte Ermahnung für die Gemeinden, die Zeit jetzt noch auszunutzen, gemäß diesem letzten Abschnitt ab Vers 6. In Kapitel 2. Und da werden die Gemeinden wieder erwähnt, weil das Programm gilt jetzt, was da beschrieben ist, für uns, für diese Zeit, in der wir noch leben. Also auch das sehr wichtig zu beachten. Es bestätigt dies alles eigentlich die Tatsache, dass die Offenbarung ja hauptsächlich die Ereignisse nach der Entrückung enthüllt. Aber ausdrücklich für die Gemeinden wird das enthüllt. Für die Gemeinden. Wir haben es ja gelesen im ersten Kapitel, Vers 4 soeben, oder schon Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Also den Gläubigen in den Gemeinden zu zeigen. Und dann Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden in Asia. An die sieben Gemeinden geht die Offenbarung. Oder dann auch in Vers 11 wieder. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die Gemeinden. Das, was du siehst, schreibe auf, Johannes, die Offenbarung, schreibe sie nieder und sende es nach Israel. Oder nein, an die Gemeinden. An die Gemeinden. Die Offenbarung enthüllt uns die Ereignisse auf eindrückliche Art und Weise, die nach der Entrückung sein werden, damit wir als Gemeinde, wir sollen es wissen. Wir sollen die Gerichtsereignisse kennen, die der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi vorausgehen und die sie begleiten. Es ist dem Herrn wichtig, dass wir als Gläubige, man könnte ja sagen, ja, wir sind dann entrückt, warum sollen wir das eigentlich alles wissen? Es ist sehr wichtig, dass wir es wissen. Die große Trübsal, die kommt über Israel und nicht über die Gemeinde. Das ist wahr. Aber Gott hat das Buch der Offenbarung geschenkt, um die Gemeinden genau darüber zu informieren. Und ich bin mir sicher, der Grund, warum wir das so genau studieren sollen und wissen sollen, was nachher kommt über die Welt, ist, damit die Gemeinden sich nicht verführen lassen. Wir sollen den Ablauf kennen. In der Zeit, in der wir jetzt schon stehen, wir sollen wissen, was kommt. Damit wir uns nicht verführen lassen in Bezug auf das Kommen Christi. Wir sollen die Abfolgen der Ereignisse genau kennen. Dann wissen wir, wenn jetzt da geschrien wird, Christus ist da. Christus ist zurückgekommen. Nein, da wissen wir genau, es stimmt nicht, ein Betrüger. Und es zeigt auch, wie stark die Verführungskräfte zunehmen werden, die Christen, die sogenannten Christen, verführen werden und auf falsche Fährten locken. Mit falscher Flagge wird gespielt werden, mehr und mehr. Und das schon, und darum ist es so wichtig, das schon vor der Entrückung, sonst müssen wir es nicht wissen. Aber wir müssen jetzt wissen, wie genau die Abfolgen sind, damit wir uns nicht verführen lassen. Es ist sehr deutlich hier mit dieser Aussage, jedes Auge wird ihn sehen, die Stelle in Zacharia natürlich gemeint, und wir wollen die kurz aufschlagen, Zacharia 12. Wir sollen diese Dinge kennen. Da steht ab Vers 9, und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Es wird also eine Zeit kommen, ein Ereignis geben, wo viele, viele Heidenvölker sich zusammenschließen, gegen Jerusalem anrücken. Wir wissen, dass die Abfolge, was dann auch zu Harmagedon führen wird, was schlussendlich auch den Schrei Israels auslösen wird. Herr, öffne den Himmel! Jesaja 64, glaube ich, ist es. Herr, öffne den Himmel! Fahre hernieder! Rette uns! Allerhöchster Not werden sie schreien nach ihrem Gott, der Überrest Israels. Und das wird der Auslöser sein, dass Jesus Christus sichtbar wiederkommt auf die Erde. Und da wird aber ein spezieller Zustand sein dann unter Israel, unter denen, die noch leben, vom Volk Gottes. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Sie werden ihn sofort erkennen, wenn er kommt, wenn er ihr Gebet erhört, um sie zu erretten. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird eine große Klage sein in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war, in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses Davids für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich, ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und jede Frau für sich. Es gibt einen Grund, warum das hier so ausführlich erwähnt wird, wer genau. Es gibt einen Grund dafür, warum das Geschlecht Nathan erwähnt wird und warum das Geschlecht der Simeiter erwähnt wird. Und alle anderen nur so ohne Namen. Aber das können wir jetzt nicht aus, die Zeit haben wir im Moment nicht, aber das ist hochspannend, wenn man dem auch nachgeht. Hier in Sacharja an dieser Stelle, die ja ganz eindeutig erwähnt wird bei der Ankündigung, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, sie werden wehklagen um seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Hier wird der Zusammenhang mit der sichtbaren Wiederkunft am Ende der Trübsal Jakobs ja nicht direkt erwähnt bei Jesaja, bei Sacharja. Aber natürlich sehr wohl an anderen Stellen. Aber das eher eben im Neuen Testament, wenn wir an Matthäus 24 denken, wie deutlich, dass das da ausgedrückt wird. Matthäus 24, Vers 30. In diesem Höhepunkt des Tumultes auf dieser Erde, ausgelöst durch den Eingriff Gottes, durch den Zorn Gottes ausgegossen über diese Welt, auf dem Höhepunkt steht, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Das ist der Beweis dafür übrigens, dass in Offenbarung 1, Vers 7 jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Es wird sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Da steht die Fußnote oder alle Stämme des Landes, Israel in Klammern. Das ist irreführend. Es ist ganz eindeutig gemeint, dass die ganze Erde wird das tun. Alle Menschen. Matthäus 24, 30 beweist das Wort wörtlich. Israel ganz besonders, die Geschlechter, die noch am Leben sein werden, das haben wir in Sacharja gelesen, aber es bezieht sich, wir lernen aus der herrlichen Prophetie des Neuen Testamentes, dass es die ganze Erde sein werden. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und es werden alle Menschen ihn sehen, nicht nur der Überrest Israels. Alle Menschen. Oh, wie werden sie staunen, wenn sie Christus sichtbar wiederkommen sehen. Wie werden sie staunen, wenn wir uns gewisse Leute heute vorstellen, wie sie sich aufschwingen und Gott verhöhnen. Man könnte ihn nicht mehr verhöhnen, als was heute passiert. Stellen wir uns vor, ihm vorwerfen, wie schlecht seine Schöpfung sei, die Schöpfung des Menschen. Wie korrekturbedürftig der Mensch sei. Wie er jetzt weiterentwickelt werden müsse von uns. Stellt euch vor, was das für eine Arroganz ist. Gott, der gesagt hat, und es war alles sehr gut, und der Mensch ist gemacht im Bilde Gottes. Absolut vollkommen, perfekt. Es ist für mich ist es unfassbar. Jeder Tag ist unfassbar, den Gott noch zuwartet. Mit dem, was wir heute sehen. Es gibt nur einen einzigen Grund. Weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen. Er schaut zu und schaut zu und die Arroganz gegen ihn, die Verhöhnung, die Verspottung nimmt von Tag zu Tag zu. Die Familie wird aufgelöst, jegliche Schöpfungsordnung. Man verändert mehr und mehr das Leben, versucht man zu verändern. Das Genom der Menschen, der Tiere und so weiter. Es ist für mich unfassbar. Jeder Tag, den er noch zuwartet. Mit dem, was wir sehen. Dann noch Kapitel Matthäus 26, Vers 64. Matthäus 26, Vers 64. Christus vor dem Hohen Rat bei seiner Verurteilung in Anführungsstrichen, da spricht er zum Hohenpriester. Er fragt ihn, er soll jetzt endlich sagen, ob du Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn Gottes, den Sohn des Menschen, sitzen sehen zu Rechten der Macht des Thrones Gottes und kommen auf den Wolken des Himmels. Von Christus selber genau so angekündigt. Und das ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in der Offenbarung, dass sie uns Gott, den Herrn, und damit natürlich auch den Herrn Jesus Christus zeigt als der Kommende. Das ist so zentral für die Offenbarung. Die Offenbarung zeigt uns Gott als der Kommende. Eben schon bei der Einleitung stellt sich Gott vor mit diesem Titel, dem, der ist und der war und der kommt. Er ist der Kommende. Wir haben Gott vor uns, in der Zeit, die vor uns steht, als der Kommende. Er wird kommen. Gott kommt auf die Erde. Das ist eine laute Botschaft der Offenbarung. Oder man kann es auch anders sagen, die Offenbarung ist nicht nur das Buch über das Zorngericht Gottes über diese Erde, sondern es ist auch das Buch über das Kommen des Herrn auf die Erde. Eben, Kapitel 1, Vers 4 haben wir gelesen, 1, Vers 8 wiederholt es Christus, ich bin der, der kommt, der Allmächtige. Oder denken wir an auch das Sendschreiben an Philadelphia, Kapitel 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald, sagt er ihnen. Ich komme, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Oder dann natürlich auch am Schluss der Offenbarung die bekannten Abschnitte, zum Beispiel Kapitel 19, ab Vers 11, wo dann seine Ankunft wirklich beschrieben wird, detailliert beschrieben wird, wie es sein wird, wenn er tatsächlich dann kommt. Oder dann wieder in den Ermahnungen, in den letzten Ermahnungen, Kapitel 22, diese so eindrückliche, dieses dreifache Zeugnis, wo dreimal gesagt wird, siehe, ich komme bald, ich komme, ich komme. Die Offenbarung ist das Buch über das Kommen Gottes und des Herrn auf diese Erde. Wir sind eigentlich eben in Offenbarung 1, Vers 8 oder Vers 7, die letzten zwei Worte von Vers 7, dieses Ja, Amen. Ich denke, dass das wirklich auch als Titel des Herrn zu verstehen ist, als Titel unseres Heilandes. Sein Titel ist Ja, sein Titel ist Amen. So sei es, so ist es, wahrhaftig, wahrlich, wahrlich, so ist es, heißt ja Amen. Wir finden das auch ja wieder ganz am Schluss der Offenbarung, Vers 22, 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Da wird das wieder wiederholt. Wahrhaftig, so ist es. Ich spreche es, sagt Christus. Und es wird genau so sein. Es ist wahr. Das ist sein Titel. Die Titel Gottes und des Herrn eben überschneiden sich ja deutlich hier in der Offenbarung. Auch das ein deutliches Zeichen, dass Gott der Vater und der Herr Jesus Christus eins sind. Und wer den Herrn Jesus sieht, der sieht den Vater. Das wird auch an mehreren Stellen sehr deutlich betont. Gerade hier im Kapitel 1, einmal ist Gott der Vater, der sagt, ich bin der, der ist und der war und der kommt. Dann wiederholt es Christus genau dasselbe. Der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Der Vater und Christus sind eins. Dann sagt Christus wieder in Vers 8, ich bin das A, also das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das Omega, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, damit ist ja auch das Ende gemeint eigentlich. Christus ist nicht nur der Anfang, Christus ist auch das Ende. Und dieses Omega, Christus spricht hier das Omega aus. Nicht nur das Alpha. Er sagt in der Einleitung der Offenbarung, ich bin das Omega, das Ende. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eben dieses Ende auch ganz speziell für das Gericht steht. Das Gericht, ich habe vorher etwas die Bosheit der heutigen Welt geschildert. Und wie sich das immer noch zuspitzt und noch zunimmt und noch zunimmt. Und dieser Turmbau von Babel 2.0 akzentuiert sich in unseren Tagen mehr und mehr noch. Aber Christus hat das Omega gesprochen. Er ist das Ende. Und mit diesem Ausspruch öffnet er sozusagen die Tür für das Gericht über diese Erde, über diese für das Böse, das rebellische Treiben gegen Gott auf dieser Erde. Und nachdem er jetzt das Omega gesprochen hat, hier im Moment, als er Johannes die Offenbarung gab, von diesem Punkt aus werden die Bosheit und ihre Folgen ausreifen. Und wir sind in der allerletzten Phase dieser Ausreifung. Das Omega ist gesprochen, das Ende ist besiegelt. Er ist das Ende. Er ist auch das Ende im Sinn von das Ziel. Es gibt ja ein anderes Wort für Ende, das ist das Telos. Und Telos heißt nicht nur Ende, es heißt auch das Ziel, die Erfüllung. Ich bin das A und das O. Das Gericht, die letzte Phase ist eröffnet. Aber er ist das Ziel. Er ist die Erfüllung. Er ist der Vollkommene. Die Erfüllung vom ganzen Heilsplan Gottes. Das spricht er hier aus in diesem Vers 8. Ganz ein wichtiger Vers zu Beginn der Offenbarung. Es öffnet die Tür zur Ausreifung des Bösen und es bestätigt, dass Christus das Ende ist, dass er das Ziel, die Erfüllung und der Vollkommene ist. Ja, und so geht es weiter. Ich denke, wir fahren das nächste Mal weiter. Am liebsten würde man einfach weitermachen. Die Verse sind so eindrücklich. Auch das, was jetzt weiterkommt, ab Vers 9, diese Selbstbeschreibung des Johannes, das ist mir wieder sehr, sehr wichtig geworden. Ich habe gestaunt, wie er sich selber beschreibt. Dieser gewaltige Apostel Johannes zu diesem Moment. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal hier weitergehen können. Wie er Anteil nimmt an den Gläubigen, wie er beschreibt, die Gemeinschaft, die wir haben miteinander, was wir teilen und so weiter. Herrlich, wunderbar ist das. Aber die Zeit ist fortgeschritten, wir wollen das nächste Mal da weiterfahren. Und ich möchte noch zum Schluss beten, dann gibt es noch Gelegenheit, etwas weiterzugeben, ein Anliegen oder eine Ergänzung. Dann singen wir noch ein Lied. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein kostbare, überaus kostbare Wort und ganz speziell das prophetische Wort aus der Offenbarung. Herr, wo deine Majestät in jedem Vers fast so aufleuchtet, deine Erhabenheit, deine Grösse, die Würde, du bist würdig für alle Ehre, du bist würdig, alle Macht und Preis und Anbetung, Herr. Und wir danken dir, dass wir die Offenbarung haben und dass wir sie studieren dürfen. Und dass du auch verheißen hast, wer das tut, der wird glückselig sein. Der wird echt Glück entdecken. Wir danken dir dafür, Herr, für all die Verheißungen, die du uns vorgelegt hast. Wir danken dir, dass wir auch vertrauen dürfen, dass du uns durchbringst durch die Zeit, die ist, wo wir können beobachten, wie das Böse ausreift auf eine Art, wie wir es nie hätten vorstellen können. Keine Generation von Menschen hätte sich vorstellen können, was noch alles an Bosheit wird ausreifen, bevor dass du eingreifst. Und ich danke dir, Herr, dass du zum richtigen Zeitpunkt willst eingreifen. Ich danke dir, dass wir die Abläufe kennen dürfen und dass es genau so wird sein, dass wir uns darauf verlassen können und dass wir nicht müssen uns verführen müssen. Durch die Kraft, die auch mehr und mehr so viele Menschen, die nicht gegründet sind, im Wort einfach nur so wegblasst. Herr, erbarm du dich und hilf, dass doch noch viele aufhören, dass noch viele einhalten und zurückkehren zu deinem Wort. Hilf, Herr, dass wir dein Wort streuen können, verkünden, dass es Menschen können hören, Herr, dass sie aufmerken können und dass sie umkehren können. Solange das noch Gelegenheit ist. Wir danken dir dafür. Möchtest du jedes segnen, eben auch von denen, die nicht da sind. Wir danken dir, dass du jedem den Weg bereit bist, auch für die nächste Zeit. Amen.